Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mit dem Wochenspruch aus Jesaja 40 aus den Versen 3 und 10 begrüße ich euch alle herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Dritter Advent, drei Kerzen brennen schon. Die Ankunft naht. Immer eine aufregende Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe es leider immer noch nicht geschafft, das wirklich Wichtige in den Mittelpunkt zu stellen. Ruhe und Besinnlichkeit. Das, was Weihnachten eigentlich ausmacht, die Ankunft von Jesus. Da ist es schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, um zur Ruhe zu kommen und uns auf die Ankunft vorzubereiten. Das heutige Predigtthema aus Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13, klein, aber oho. Ich möchte mit uns beten und wer kann, bitte ich dazu aufzustehen. Danke, Vater, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und du mitten unter uns bist. Segne Jörg für deine Botschaft und schenke uns ein aufmerksames Herz, damit wir die Predigt, die wir heute hören, verstehen und in unserem Leben verankern. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können. Halte deine schützende Hand über die, die unter Verfolgung leiden, über die Kinder dieser Welt, die unter den Kriegen und Angst und Hunger leiden. Bring uns deinen Frieden. Danke, Vater, dass wir immer zu dir kommen können mit unseren Sorgen und Nöten. Danke, dass du als Mensch zu uns auf die Erde gekommen bist und immer bei uns bist, deine Liebe und Gnade uns begleitet. Danke, Herr Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich lese aus Hiob 12 die Verse 7 bis 16. Frag die Tiere, sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen. Sie alle wissen, dass der Herr sie geschaffen hat. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand. So wie mein Mund gute Speise erkennt, so prüft mein Ohr die Worte, die es hört. Weisheit gehört dem Alter und Erkenntnis denen, die schon viele Jahre leben. Doch bei Gott allein ist wahre Weisheit und Macht. Rat und Einsicht sind nur bei ihm zu finden. Was er zerstört, kann nicht wieder in Ordnung gebracht werden. Wen er einschließt, den kann niemand herausholen. Wenn er den Regen zurückhält, wird es trocken. Wenn er das Wasser freilässt, überflutet es die Erde. Ja, Macht und Weisheit gehören ihm. Verführer wie Verführte stehen in seiner Hand. Klein aber oho. Es war bitterkalt, die Hirten wärmten sich am Feuer. Die Nachricht vom neugeborenen König beschäftigte sie. Sie möchten ihn sehen, von dem sie Rettung und Frieden erwarten. Auch der kleine Hirte Philipp tritt näher und hört zu. Sie überlegen, was sie dem Kind in Bethlehem schenken können. Aber wer bleibt bei den Schafen? Die können sie doch nicht alleine lassen. Da kommt einer der Hirten auf die Idee, der muss da bleiben, dessen Geschenk am leichtesten ist. Sie stellen eine Waage auf. Einer bringt einen Krug mit Milch und legt noch einen Käse dazu. Ein anderer bringt einen Korb mit duftenden Äpfeln. Der Dritte schleppt ein Bündel Holz herbei, damit sich alle im Stall wärmen können. Bleibt nur noch der kleine Philipp übrig. Philipp hat nur eine Laterne mit einem winzigen Licht. Das wiegt nicht viel. Er überlegt. Dann aber steigt er mit der Laterne in der Hand auf die Waage und sagt: Ich komme als Geschenk hinzu. Der neugeborene König wird vor allem welche brauchen, die sein Licht weitertragen. Es wird still am Feuer. Die Hirten schauen nachdenklich auf den kleinen Philipp. Sie denken über seine Worte nach. Sie spüren, der darf auf keinen Fall zurückbleiben. Klein, aber oho. Wenn wir dienstags unseren Schmuddelwetter-Spielplatz hier veranstalten, haben wir viele Kleine hier. Es ist interessant, sie zu beobachten. Manche sind laut und wild und setzen sich stets durch, wenn sie etwas Bestimmtes haben wollen. Andere wiederum haben erkannt, dass sich Streit um ein Spielzeug meist nicht lohnt. Sie geben nach und wenn sie sich wieder abwenden, ist für sie, für die anderen das Spielzeug wieder uninteressant und sie können ihr Spiel fortsetzen. Manche sind in ihr Spiel total versunken und vergessen alles um sich herum. Wieder andere suchen die Nähe anderer Kinder. Manchmal suchen sie auch Ruhe, dann wollen sie eine Geschichte vorgelesen bekommen. Sie alle entwickeln ihre ganz eigene Art, in der Erwachsenenwelt ihren Weg zu finden. Jesus ist auch klein in unsere Welt gekommen und hat seinen Weg für uns bereitet.
Advent, Weihnachten ist immer Erinnerung an das, was war. Jesus wird Mensch, kommt auf diese Erde, lebt auf dieser Erde. Weihnachten, Advent vor allen Dingen, ist allerdings auch ein Blick in die Zukunft. Jesus wird wiederkommen und wir haben darüber gesprochen, dass Gott die Tore öffnen wird. Die Tore, damit er wiederkommen kann, auch die Tore in unseren Herzen. Und irgendwo dazwischen stehen wir. Zwischen dem, was war und dem, was kommt, vielleicht ganz dicht an dem, was kommen wird oder dass er wiederkommen wird. Aber wir stehen da. Und manchmal fragt man sich, wie sieht das aus mit mir? Wie passe ich in diese Situation hinein? Werde ich es schaffen, das Ganze, was da angekündigt worden ist, zu überstehen? Bin ich gut genug für Gott? Will er mich wirklich haben? Und so viele, manchmal dumme, in Anführungszeichen, Fragen kommen in unserem Herzen auf und bringen uns manchmal ganz schön zur Verzweiflung. Bis dahin, dass man sich fragt, wie kann ich nur Weihnachten feiern, wenn die Zeit vorher so furchtbar stressig war und ich überhaupt nicht zur Ruhe gekommen bin, ich es gar nicht geschafft habe, mal mich hinzusetzen und in aller Ruhe damit zu beschäftigen. Wie kann ich da nur Weihnachten feiern? Viele, viele Wege, viele Fragen, die wir haben. Der Text, um den es heute geht, der Text aus Offenbarung 3, ist ja einer der Texte, die wir kennen als diese Sendschreibbriefe, also als diese Briefe, die an Gemeinden geschickt worden sind im ersten Jahrhundert, ganz konkrete Gemeinden in völlig unterschiedlichen Situationen. Einer von den positiven, von den beiden positiven, von diesen sieben, die wir haben. Ich lese aus Offenbarung 3 die Verse 7 bis 13. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur ein wenig Kraft und hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderungen gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast, lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seiner Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer die Predigten, die ich über diesen Text auch hier schon gehalten habe, kennt, der erinnert sich daran, wie sehr ich dieses Sendschreiben, diese sieben Briefe liebe, vor allen Dingen diese Verbindung zwischen der damaligen Situation in der Stadt, der Kultur oder was auch immer da war. Das passt alles so hervorragend zu den Briefen selbst, auch zu dem geistlichen Inhalt der einzelnen Aussagen dieser Städte. Ich habe das so oft gemacht, dass ich denke, ich werde das heute dem überlassen, was in eurem Gedächtnis noch drin steckt, und mich nur auf das beschränken, was daraus an Schlüssen zu ziehen ist, um die ein bisschen stärker zu betonen, als ich das sonst kann, wenn ich die ganzen Hintergründe mit aufzähle. Wer aber gerne die Hintergründe haben möchte, vor 3 Jahren habe ich euch einen Brief geschrieben, per E-Mail, wo das ganz ausführlich beschrieben ist. Wer den nicht mehr hat, darf den gerne bei mir anfordern. Das sind die Erklärungen zu den einzelnen Sachen. Aber die Ergebnisse davon, das ist das, worauf ich mich heute konzentrieren möchte. Dieser Text fängt an mit dieser Aussage: Ich bin. Gott selbst, der auferstandene Christus, stellt sich vor als der, der heilig ist. Okay, dass Gott heilig ist, ist eigentlich kein Problem für uns. Kennen wir, wissen wir, aber was bedeutet das? Für uns als Menschen wissen wir, heilig bedeutet, ich lebe in Verbindung mit dem Heiligen, mit Gott selbst. Und wenn Gott so ist, wie er wünscht, dass wir sind, und uns in diese Verbindung mit hineinnimmt, dann heißt das für mich, Gott möchte wirklich, dass sein Wesen in unserem Leben sichtbar wird. Das ist das, worum es ihm geht. Gott ist der Heilige, er, der wirklich ist, wie er ist, wo es nichts dran zu rütteln gibt, wo nichts sich verändern wird, auch im Laufe der Zeit, die es bei Gott zwar nicht gibt, aber bei uns auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielt, ändert sich Gott nicht. Denn das ist sein Wesen. Sein Wesen kennzeichnet diesen Bereich. Er ist der Heilige. Und heilig heißt in dem Fall auch für uns zuverlässig. Und damit kommen wir schon bei dem zweiten Begriff an. Ich bin wahr. Ihr wisst, wie das ist mit diesem Begriff, gerade in unserer heutigen Zeit, wo alternative Wahrheiten einfach ein anderer Name für eine glatte Lüge sind. Wo etwas für wahr erklärt wird, was in Wirklichkeit nie wahr gewesen ist. Und man versucht es den Leuten einfach dadurch einzuhämmern, dass man etwas immer und immer und immer wieder wiederholt, bis die Leute es glauben. Dieses Beispiel von dem einen Psychologen, der mittlerweile in Deutschland lebt und arbeitet, in unseren Gefängnissen, die seine palästinensischen Geschwister betreut, der hat das erzählt, wie es ihm gegangen ist in Gazastreifen, wo er aufgewachsen ist, nachdem die Hamas ihn rekrutiert hat und ihm beigebracht hat, dass alle Juden Monster sind, die nur ein einziges Ziel haben, jeden Muslim umzubringen. Und das kriegen die Kinder dort im Kindergarten, in der Schule und an jeder anderen Situation immer und immer und immer wieder beigebracht. Und als er unbedingt Psychologie studieren wollte, konnte er das im Gazastreifen nicht, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als in Israel zu studieren. Und er hat große Angst gehabt, dorthin zu gehen, zu diesen Monstern. Und er erzählt, dass was ich am Anfang nicht verstehen konnte, weil ich gedacht habe, die können sich ja nur verstellen, die sind in Wirklichkeit ja so, wie man mir das beigebracht hat, die waren ganz freundlich zu ihm. Die haben mit ihm geredet, die haben ihm geholfen, die haben sich zu ihm gestellt, die haben ihm an die Hand genommen, haben ihm geholfen, das Studium nicht nur zu schaffen, sondern gut zu schaffen, bis er irgendwann kapiert hat, all das, wo ich drin aufgewachsen bin, was ich für wahr gehalten habe, war einfach eine Lüge. Und ich sage jetzt mal was ganz Böses. Das gibt es nicht nur im Gazastreifen. Das gibt es auch bei uns. In ganz anderen Formen, vielleicht nicht so schlimm, nicht so krass, nicht in diese Richtung, aber auch bei uns wird vieles als Wahrheit deklariert, was überhaupt keine Wahrheit ist, nur um andere schlecht zu machen, damit man selbst vielleicht ein bisschen besser dasteht. Das Prinzip ist meistens das Gleiche. Und Jesus macht deutlich, ich bin wahr, die Wahrheit. Ich bin der, auf den ihr euch verlassen könnt. Wenn ich etwas sage, dann gilt das. Da gibt es kein Vertun, da gibt es keine zwei Seiten von, da gibt es keine unterschiedlichen Denkmöglichkeiten oder wie auch immer Verschiebungen durch die Zeit oder die Umstände oder was auch immer. Ich bin die Wahrheit. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Und was dieses Verlassen noch stärker macht, ich bin der, der die Macht hat, alles zu tun, was möglich ist. Ich kann Türen aufschließen und ich kann sie zuschließen. Wenn ich euch bewahre, wird euch niemand verführen können. Wenn ich bei euch bin und ihr euch auf mich verlasst, könnt ihr sicher sein in mir, egal was kommt. Egal wer von welchen Seiten auch immer versucht, euch durcheinander zu bringen, das spielt keine Rolle. Ich bin der, der die Macht hat, die Tür eures Lebens zu öffnen und sie zuzuschließen, die Tür im Leben anderer Menschen zu öffnen und sie zuzuschließen, aber auch die Tür in die Geschichte zu öffnen und sie zuzuschließen. Und ich werde es tun. So macht Jesus das deutlich. Er, der wirkliche Ich Bin, wo man sich drauf verlassen kann, der heilig ist, der wahr ist und der mächtig ist, er spricht jetzt zu seiner Gemeinde, dieser Gemeinde in Philadelphia. Doch ein bisschen Geschichte. Philadelphia ist ja ein interessanter Name, es heißt Bruderliebe. Und diesen Namen trug der damalige Herrscher Attalos als Beinamen. Nicht, weil das etwas ganz Besonderes war, sondern weil man ihm einfach als Herrscher einen Beinamen geben musste. Und man hat gesucht, der ist nicht stark, der sieht nicht besonders gut aus, der hat keine großen Heldentaten vollbracht, aber etwas hat man gefunden, was ihn absolut auszeichnete. Er liebte seine Geschwister. Er hat sich eingesetzt für sie. Er hat alles getan, damit die Familie vernünftig miteinander klarkam. Und deswegen hat man ihm den Beinamen Philadelphos gegeben. Und genauso wurde dann auch die Stadt genannt, die nach seinem Namen gegründet wurde und benannt worden ist. Philadelphia. Es ist nichts Besonderes. Nur in Anführungszeichen Bruderliebe. Es ist nur so, dass die Leute, die da sind, sich wohlfühlen, weil sie wissen, der andere liebt mich. Die Betonung liegt auf nur. Und auch von dieser Gemeinde sagt Jesus, du hast wenig Kraft oder eine kleine Kraft. Es steht nicht da, nur eine kleine Kraft. Manchmal denken wir das ja, diese Gemeinde in Philadelphia war eine kleine Gemeinde. Sie hat nie eine große Rolle gespielt. Aus ihr kommen keine großen Propheten, keine großen Redner oder Lehrer. Und trotzdem ist es die einzige dieser sieben Sendschreibengemeinden, die durch die 2000 oder fast 2000 Jahre Geschichte hindurch immer Gemeinde gewesen ist. Von diesen sieben Orten gab es durchgängig nur in diesem einen Ort immer eine christliche Gemeinde. nur dort. Du hast eine kleine Kraft. Nichts, worauf man großartig stolz sein könnte. Nichts, was dich jetzt zu, wer weiß, was für einem Helden machen würde. Aber du hast Kraft. Weil du in Verbindung mit dem Heiligen, mit dem Ich Bin, lebst. Du hast Kraft, weil du da bist, wo du hingehörst. Weil du dem vertraust, der dir diese Möglichkeiten gibt. Es ist nicht nur so, dass du wenig Kraft hast, eine kleine Kraft hast, eine Kraft, auf die man sich verlassen kann, sondern Jesus erklärt, warum. Diese Kraft ist da, nicht weil sie dir von Anfang an gegeben wurde, sondern weil du meinem Wort vertraust. Weil du meinem Wort vertraust, ist so eine Sache. Fast alle, die im christlichen Bereich in irgendeiner Weise leben, würden sagen, dass sie der Bibel vertrauen. Und trotzdem leben viele sehr, sehr unterschiedlich. Und man fragt sich, wo ist dieses Vertrauen? Woran kann ich das noch sehen? Jesus sagt dieser Gemeinde, du vertraust auf das, was ich dir sage. Du vertraust darauf, dass du nicht aus eigener Kraft handelst, sondern du hast deine Kraft, weil du meinem Wort vertraust, weil du dich auf mich verlässt, weil du auf mich hörst, weil du bei mir bleibst, weil du dich an mir festhältst, weil du nicht einfach so wegläufst und glaubst, das Ganze kriegen wir schon alleine irgendwie auf die Reihe. Egal was kommt, wir schaffen das schon. Wenn ich mir so ein bisschen die Situation angucke, die sich in den letzten Jahrzehnten auch gerade im freikirchlichen Bereich, aber in dem landeskirchlichen ist es nicht viel anders oder vielleicht sogar schon früher da gewesen, also abspielt, dann sehe ich, dass das, wie man sich Gemeinde, wie man sich Kirche vorstellt, sich stark geändert hat. Man glaubt, da sind Leute, die sagen, wo es lang geht und die anderen müssen das so machen. Und damit das auch wirklich in dieser Zeit, wo ja Autoritäten überhaupt keine Bedeutung mehr haben, noch funktioniert, muss man lernen, wie man besser leitet. Man muss rauskriegen, wie kann ich das, was ich sagen will, den Leuten so verkaufen, dass sie es auch wirklich tun. Das ist so ein bisschen die Tendenz, die ich überall sehe und die mir zu schaffen macht. Ich glaube, dass man damit viel erreichen kann. Viele Gemeinden sind dadurch sehr stark geworden, weil es jemanden gab, der da vorne steht und mit einer großen Überzeugungskraft deutlich gemacht hat, macht so, wie ich euch das sage. Und wenn diese Leute dann entweder zu alt geworden sind oder aus irgendeinem anderen Grund nicht mehr mit dabei sind, sind die Leute völlig hilflos. Und suchen sich wieder einen neuen, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und auch das funktioniert nicht so einfach. Es geht nicht darum, dass wir dem Wort von Menschen vertrauen. Das sage ich euch auch ganz bewusst von hier vorne. Vertraut nicht meinem Wort, weil ich das sage. Sondern vertraut dem, was Gott euch sagt. Hoffentlich durch das, was ich sage. Das wünsche ich mir natürlich. Aber vertraut dem, was Gott euch deutlich macht. Hört nicht zuerst auf das, was euch die Menschen sagen. Nicht auf das, was an Bedürfnissen an euch herangetragen wird. Das ist nicht das, worum es geht. Sondern es geht darum, dass das Reich Gottes gebaut wird, bis Jesus wiederkommt. Das ist ja unsere Aufgabe. Wir sollen ja Täter des Wortes sein, dabei bleiben, bis er kommt. Wir sollen nicht ausrechnen, wann er kommt, das können wir sowieso nicht, sondern wir sollen bei der Arbeit sein, wenn Jesus zurückkommt. Und deswegen lobt er die Gemeinde hier in Philadelphia, indem er ihnen sagt, du hast meinem Wort vertraut. Und deswegen hast du Kraft. Nicht aus dir heraus, sondern weil du mir vertraust. Und der zweite Bereich, der dort aufgeführt wird, du hast dich zu mir bekannt. Das ist auch was uns heute zum Teil recht schwer fällt, komischerweise, weil es heute ja eigentlich überhaupt kein Problem mehr ist. Jeder darf heute glauben, was er will, zumindest bei uns. Manchmal sagt man zwar, dass wenn alles möglich ist oder man in alle Richtungen offen ist, dass man deswegen nicht ganz dicht ist. Und ich denke, es ist wichtig, das auch wirklich im Kopf zu behalten. Aber hier geht es darum, du hast dich zu mir bekannt. Nicht du hast den anderen eingetrichtert, was sie zu glauben haben, sondern du hast deutlich gemacht, ich gehöre zu Jesus. Er ist derjenige, der mein Leben wirklich erfüllt, der in meinem Leben so viel Hilfe war, nicht nur meine Schuld vergeben hat, was vielleicht sogar das Wichtigste von allem ist, nicht nur mich angenommen hat, mich zu seinem Kind gemacht hat, sondern der bei mir ist, auch dann, wenn es mir schlecht geht, auch dann, wenn ich Mist gebaut habe, auch wenn ich nichts dafür konnte. Er ist bei mir. Er ist bei mir, wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll und ich kann mich darauf verlassen. Er ist bei mir und ich sage das auch jedem, der das hören will. Manchmal sogar denen, die es gar nicht hören wollen. Das ist das Wichtige, was Jesus dieser Gemeinde in Philadelphia wirklich bestätigt und sagt: Du hast mir vertraut und du gibst weiter, was du hast in mir. Nicht indem du den Leuten sagst, was sie tun müssen, sondern indem du ihnen sagst: Ich habe es so erlebt. Das ist der Weg, den Gott mit mir gegangen ist. Darauf kann ich mich verlassen. Er ist bei mir, er steht mir zur Seite, egal was kommt. Ich muss keine Angst haben. Ich werde irgendwann sterben, das ist ziemlich normal. Betrifft die allermeisten Menschen, es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber ich weiß, ich werde diesen Weg nicht alleine gehen, sondern Gott ist bei mir. Er steht mir zur Seite, er hilft mir. Und er hilft mir auch durch die Zeiten, wo ich alleine nicht mehr kann. Wo ich mehr Fragen als Antworten habe. Vielleicht gar keine Kraft mehr spüre. Aber weiß, Gott hat gesagt, er ist bei mir. Und weil ich weiß, dass sein Wort wahr ist und ich ihm vertrauen kann, weiß ich, er ist bei mir, auch wenn ich nichts, aber auch gar nichts im Moment davon mitkriege. Vielleicht, weil ich selbst so vernagelt bin oder so erfüllt bin mit dem, was mich umgibt, dass es einfach schwierig geworden ist. Und dann geht es aber weiter in diesem Abschnitt. Jetzt bin ich etwas... Bitte? Dann ist irgendwas schiefgegangen mit meiner Präsentation. Dann habe ich da einen Fehler gemacht. Nö, ich kann es euch so sagen. Es geht nämlich um das Ich werde. Ich werde Menschen zu dir schicken. Das ist eigentlich der für mich für heute Morgen der wichtigste Punkt, den ich deutlich machen wollte, neben den Grundlagen, klar. Aber Jesus sagt, nicht weil du groß bist, nicht weil du wer weiß was erreicht hast, sondern weil du klein bist, weil du eine kleine Kraft hast, weil du mir vertraust, weil du dich zu mir bekennst, werde ich Menschen zu dir schicken. Menschen, die zu dir kommen, in deine Gemeinde, in das Reich Gottes, die dazukommen, die einfach gerne kommen, weil sie sich wohlfühlen. Und das sind Menschen, bei die vorher, so schreibt das der Johannes hier auf, aus der Synagoge Satans kommen. Das heißt, sogar von denen kommen, die euch verachtet haben, die gegen euch waren. So Menschen wie zum Beispiel Paulus. Menschen, die alles getan haben, um zu verhindern, dass das Evangelium weitergetragen wurde, dass über Jesus geredet wird. Und selbst die kommen zum Glauben und kommen nicht nur zum Glauben, sondern bauen Gemeinden. Und das Ganze geschieht, weil ich dich liebe. Du liebst mich und nicht nur deswegen, sondern genau andersrum eigentlich. Ich liebe dich und deswegen kannst du mich lieben. Aber weil ich dich liebe, werde ich Menschen zu dir schicken. Wir vertrauen darauf, wir beten dafür und wir hoffen darauf, dass es wirklich passiert, auch in dem, was jetzt auf uns zukommt. Im neuen Jahr, hier in Werlau für das Jubiläum in Emmelshausen, ist es vielleicht sogar noch viel dringender. Aber wir hoffen darauf und beten dafür, dass Gott Menschen zu uns schickt. weil wir ihm vertrauen. Nicht, weil wir das beste Programm haben, nicht, weil wir alles richtig machen oder alles könnten, sondern weil er da ist. Und es geht weiter. Ich werde dich bewahren vor den kommenden Versuchungen. Und da bezieht sich der Johannes nicht nur auf das, was gerade zu dieser Zeit da ist, sondern er sagt, es werden Versuchungen auf euch zukommen, die so schlimm sind, dass kein Mensch sie aus eigener Kraft schaffen wird. Aber ich werde dich bewahren. Ich werde dich festhalten. Egal was kommt, spielt gar keine Rolle. Ich werde dich bewahren. Und ich werde wiederkommen. Ich werde wieder da sein, auf dieser Erde mein Reich sichtbar errichten, auch wenn es nach meinem Endzeitverständnis für uns als Christen das uns nicht mehr betrifft, weil wir bis dahin nach meiner Vorstellung dann entrückt sein werden. Aber er wird sein Reich bauen, auch unter den Menschen, die ihn vorher abgelehnt haben. Und wie viel mehr unter den Menschen, die heute noch die Möglichkeit haben, in dieser Zeit zu leben. Und das Letzte, was noch dieser Gemeinde zugesprochen wird, ist: Ich werde dich in Ewigkeit wertschätzen. Du wirst ein Pfeiler im Tempel, in meinem Tempel sein. So ein Pfeiler in meinem Tempel sein. Ich werde dich wertschätzen. Du bist wichtig. Du wirst gebraucht für Zeit und Ewigkeit. Nicht nur für das, was wir jetzt haben, sondern auch für das, was noch kommt. Jesus spricht dieser kleinen Gemeinde in Philadelphia, die in einem Ort lebt, der nichts Besonderes ist, der durch nichts sich besonders auszeichnet, etwas zu, was einfach damit zusammenhängt, dass der Gründer, auf dessen Name diese Stadt zurückgeht, das schon so gelebt hat, dass er seine Geschwister, seine Brüder geliebt hat. Und genauso hat es die Gemeinde übernommen, wie das ja bei diesen Sendschreibgemeinden immer der Fall ist. Es wird immer das übernommen, was vor Ort da ist. Wir werden geprägt von dem, was uns umgibt. Das ist Fakt, ob wir das wollen oder nicht. Unsere Umgebung prägt uns. Und umso wichtiger ist es in dem Moment zu wissen, wir haben mehr als nur das, was uns von außen prägt. Wir haben einen Herrn und Heiland, der sagt: Ich bin heilig, ich bin wahr und ich bin mächtig, ich habe die Kraft, dir zu helfen. Auch wenn du nur wenig Kraft hast, aber du hast meinem Wort vertraut. Du hast dich zu mir bekannt. Und deswegen werde ich auch weiter Menschen zu dir schicken, dich bewahren vor den kommenden Versuchungen. Und ich werde wiederkommen, ich werde dich in mein Reich holen und dich in Ewigkeit wertschätzen. Weil unser Leben nicht auf uns beruht, sondern auf dem, was unser Gott für uns tut. Darauf können wir uns verlassen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein ungeheuer guter Gott bist. Wir tun uns oft schwer damit, heute vom lieben Gott zu reden. Aber du bist mehr, viel, viel mehr als das. Du bist die Liebe, du bist heilig, du bist mächtig und du bist wahr. Und darauf können wir uns verlassen, egal was kommt. Wir können wissen, an jedem Tag, der auf uns zukommt, bist du der uns begleitet, bist du der uns zur Seite steht und der uns zum Ziel bringt. Danke dafür. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das auch wirklich nicht nur zu hören, sondern umzusetzen in unserem Leben, indem wir dir wirklich vertrauen, uns auf dich verlassen und das, was wir in dir haben, auch weitererzählen, so wie du es uns geschenkt und erlebt hast lassen. Danke dafür, dass du bei uns bist. Danke dafür, dass du mit uns gehst und uns auch am Ende dieser Zeit und über diese Zeit hinaus wirklich wertschätzt, dass du uns wirklich zu einem Teil deines Leibes gemacht hast, zu einem Teil von dir. Und hilf uns, dass wir in all dem, was wir heute schon tun, uns mehr und mehr auch von dir darauf vorbereiten lassen, auf das, was kommen wird. Danke dafür, dass wir diese Adventszeit feiern können, dass wir heute an diesem Gottesdienst uns auf dich konzentrieren können und sehen können, ja, in dir ist Hoffnung. In dir ist das, was Menschen wirklich suchen, auch dein Frieden. Und darum bitte ich dich darum, dass du auch unsere Planungen weiter begleitest und uns hilfst, auch das deutlich zu machen, gerade auch am nächsten Sonntag an Heiligabend, was es heißt, dass in dir Frieden ist. Danke dafür, dass du bei uns bist, auch bei all dem, was dafür noch zu tun ist. Danke dafür und ich bitte dich auch für die Woche, die vor uns liegt, hilf uns wirklich in Ruhe und Gelassenheit, all das zu tun, was auf uns zukommt und uns auf dich zu freuen, auf den, der nicht nur irgendwann einmal gekommen ist und an dessen erstes Kommen wir uns erinnern in dieser Zeit, sondern der wiederkommen wird und uns begleitet auf dem ganzen Weg dorthin und auch darüber hinaus. Danke dafür. Amen.